Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den TV-Tipps des Monats Oktober 2021. Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben für euch diesmal tatsächlich 5 Serien im Programm, also keine Filme, keine Dokus, eine Menge Schaustoff, weil Serien ja auch in der Regel länger dauern. Wir reden heute über Midnight Mass auf Netflix, eine neue Horrorserie von Mike Flanagan, die weitgehend ohne Schockmomente auskommt und damit ein neues Gruselgenre erschafft. Wir haben Foundation gesehen, die wohl teuerste Serie des Herbstes, und der Angriff von Apple TV Plus auf Game of Thrones, Star Wars und Konsorten. Wir reden über die deutsche Netflix-Miniserie Billion Dollar Code, in der wir lernen, dass Google Earth in Berlin der frühen 90er erfunden wurde. Danach eine weitere wahre Geschichte, die Ibiza-Affäre, der wohl größte österreichische Politskandal der Nachkriegszeit. 2019 führte er zum Bruch der Regierungskoalition. Das ist eine Miniserie auf Sky. Und schließlich gibt es noch was fürs Herz aus der ARD-Mediathek, die schwedische Miniserie Einfach Liebe, die zumindest mir viel Spaß gemacht hat. Ob es Jan Freitag genauso ging, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Darin liegt ja der Reiz unseres Podcasts. Der Podcast von 2 Medienjournalisten und TV-Kritikern, die beim Drücken des Aufnahmeknopfs eigentlich noch nicht voneinander wissen, was der jeweils andere von den Formaten, die wir hier besprechen, hält. Ja, Jan, ich weiß, dass die erste Serie, die wir heute besprechen, genau in dein Beuteschema passt. Du bist Horror- und Grusel-Fan. Wie weit oben im Ranking deiner Lieblingsgrusel- und Horrorserien ist Midnight Mass?
Also es ist schon ganz weit oben. Ich muss dazu mal sagen, es ist mir immer so ein bisschen unangenehm, dass ich so ein Horrorfan bin oder so ein Gruselfan oder Schock oder was auch immer, weil das natürlich immer so ein bisschen auf Effekthascherei gebürstet ist. Also eigentlich ist das Fernsehen, das mir so als Fernsehkritiker und Serienkritiker gar nicht so liegt, weil ich es lieber mag, wenn so die interessanten Momente aus dem Nichts entstehen und aus der Alltagssituation. Von daher Horror, ich schäme mich manchmal selber so ein bisschen fremd, wenn ich das einschalte. Aber das hier ist ganz weit oben. Also es ist so weit oben wie die anderen beiden Formate von Mike Flanagan, Spuk in Hill House und Bly Manor, die er auch bei Netflix gemacht hat. Dazu erzähle ich ja gleich noch ein bisschen was. Aber mir fällt es auch schwer, da ein Ranking zu machen, weil, wie du schon gesagt hast, die Serie ist sehr besonders und schockiert auf sehr, sehr individuelle, eigenartige Art und Weise.
Ich finde super, was du gerade über das Grusel- und Horrorgenre gesagt hast, weil ich würde mich eigentlich auch als Fan bezeichnen. Nur bin ich ein Fan, der von fast allen Formaten immer enttäuscht wird, weil sie eben so offensichtlich mit Klischees spielen. Und das ist dann immer der Moment, wo ich raus bin. Oder zumindest nicht richtig drin bin, das nicht richtig ernst nehmen kann. Und insofern suche ich eigentlich immer nach Grusel- oder Horrorstoffen, die irgendwie anders sind, die besonders sind. Und tatsächlich, wir haben diese Serie Midnight Mass relativ kurzfristig reingenommen. Ist auch eine Serie, die schon am 24.09., also im September, schon gestartet ist. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Jan, erzähl mal was über Midnight Mass für die Leute, die noch nichts davon gehört haben. Worum geht's da?
Ja, ich wollte noch vorweg schicken, dass, weil wir ja ein relativ kleiner Independent-Podcast sind, der nicht werbefinanziert ist oder sowas, sondern es ist so ein Zwischending zwischen Hobby, Leidenschaft und Kundenservice, den wir machen, und würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr, die das hören und eine Meinung dazu haben zu dem, was wir sagen, dass du auch einfach mal einen einschlägigen Podcast, also auf den Plattformen, kommentieren. Das ist für uns hilfreich zu lernen, was wir besser machen können. Es ist auch einfach für andere Leute, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, hilfreich, von unserem Podcast zu hören. Und irgendwie wären alle glücklicher, glaube ich, wenn ihr
genau
das macht.
Also der erste Werbeaufruf in der Geschichte unseres gemeinsamen Podcasts, die im Februar 2021 angefangen hat. Also wir bitten euch einfach mal, das, was andere Leute ständig machen, schreibt mal was in die Kommentare bei eurer Abspielstation, und das hilft uns, ein paar mehr Hörer zu kriegen und auch natürlich Feedback, wie Jan schon sagt. So, jetzt aber zu Midnight Mass.
Es geht um eine sehr, sehr kleine Insel. Ich glaube, sie ist vor der Ostküste der USA. Ich weiß gar nicht,
Vor Washington, habe ich gelesen. Die gibt es anscheinend wirklich, ne?
Also du machst dich ja immer so schlau. Das ist so ein heruntergekommenes Eiland, überwiegend von Fischern und Fischerinnen, eher von Fischern bewohnt, keine Frauen dabei, die mit an Bord sind. die so bessere Zeiten erlebt hatten und jetzt sind die Fangquoten begrenzt und alles ist heruntergekommen.
Früher waren es Ölpest hatten sie auch.
Ölpest ne? hatten sie mhm. auch, genau. Und es haben früher mal sehr viele Leute da gewohnt. Jetzt sind es, glaube ich, 178. Und auf diese Insel kommt ein neuer Priester. Der heißt Paul Hill, wird gespielt von Hamish Linklater, der gerne bei Filmen von Mike Flanagan mitspielt, also auch in in Hill House und Bly Manor mitgespielt hat. Und der stellt diese Insel so ein bisschen auf den Kopf, weil er plötzlich eine ganz andere Art der Ansprache hat und die Leute anders erreicht, mehr Feuer hat als sein Vorgänger, der aus unerfindlichen Gründen verschwunden ist.
Man muss dazu sagen, es ist eine sehr religiöse Community, also es ist eine sehr katholische Insel.
Genau, also das, also fast schon fanatisch. Es gibt auch so eine Frau, die ist sowas wie eine Diakonin, die ist tatsächlich richtig fanatisch und ist auch dabei, die Leute zu missionieren. Und um diese Geschichte herum werden ganz viele andere Geschichten erzählt. Es gibt einen früheren Häftling, der zurückgekehrt ist, nachdem er betrunken eine Frau umgebracht hat bei einem Verkehrsunfall. Es gibt die Ärztin dort, die eine demente Mutter pflegt. Es gibt die ehemalige Freundin, also die Schulfreundin von diesem Riley Flynn heißt der, mhm. dem Zurückgekehrten.
Zac Gilford.
Genau, er von Zac Gilford.
Den kennt man, einige kennen ihn vielleicht aus von der Football-Serie Friday Night Lights. Die hatte ziemlich viele Emmy-Nominierungen. Aber es ist auch eigentlich die Hauptfigur. Ne? Du hast ihn so ein bisschen nebenbei erwähnt, diesen Riley, diesen Rückkehrer. Der hat praktisch im Suff eine junge Frau überfahren. Eigentlich ein netter Typ. Mhm. Und hat jetzt ein paar Jahre dafür im Gefängnis gesessen. Und er zieht wieder bei seinen Eltern ein. Er kommt zurück auf diese Insel.
Genau. Und es werden halt diese Geschichten von diesen Leuten werden erzählt. Und über diesen Geschichten, also diesen Einzelschicksalen, die sehr, sehr feinfühlig beschrieben werden, gibt es sowas wie einen religiös erweckten Horrormoment, der alles irgendwie so umspült. Also es gibt plötzlich seltsame Wunder, Leute können wieder gehen, die es vorher nicht konnten, Leute werden wieder klar, die vorher unklar waren und sowas. Und es ist alles wird ein bisschen so, als sei da so ein religiöses Mega-Ereignis im Anflug. Dieses Mega-Ereignis konstituiert so ein paar von diesen Horrorelementen, die aber unglaublich feinfühlig dargestellt werden. Das heißt, es gibt extrem beklemmende Momente von unerklärlichen Begebenheiten, aber die werden nicht durch irgendwelche Monster oder sowas dargestellt, sondern nur durch Dinge, die einfach unerklärlich sind, trotzdem unfassbar gruselig erscheinen dabei. Und nie ganz klar werden lassen, was ist eigentlich hier der Horror? Ist das der Horror des religiösen Fanatismus in den Leuten? Ist es der Horror eines gestorbenen Fischers, der angeblich auf einer dieser Nebeninseln umgehen soll? Alles sehr, sehr subtil, alles sehr unerklärt und damit alles sehr, sehr, sehr ergreifend. Also es ist eine tolle Serie, wie ich finde.
Was ich so besonders finde, ist eigentlich, dass es eine Dramaserie ist. Also es geht um diese Community, die wirklich sehr feinfühlig detailliert, wie du schon gesagt hast, die ganzen Charaktere auf dieser etwas heruntergekommenen Insel werden irgendwie dargestellt. Und es gibt eigentlich in den ersten Folgen fast keine klassischen Horrorelemente. Also nur diese Momente, wo man sich halt wundert, wo seltsame Dinge passieren. Du fandst sie trotzdem gruselig? Also was ist?
Absolut, ja. Ich finde sie. Aber also gruselig ist natürlich auch ein zwiespältiger Begriff. Das heißt nicht, dass ich da mit aufgestelltem Armhaar im Sessel sitze und in Kissen beiße.
Ja, es gibt keinen Suspense eigentlich, ne? Keine Spannungsmomente, wo jemand im dunklen Keller rumläuft oder sowas.
Nicht so, dass sie wie so in Slasher-Movies so ausgereizt werden, dass man dann noch eine Treppe tiefer und noch eine Treppe tiefer und es klingt dann noch mehr nach irgendwas Gruseligem. Wird auch wenig mit Musik gearbeitet, eher mit Sound, also eher mit Geräuschen. Das Besondere ist tatsächlich daran, dass diese Gruseleffekte, wenn man sie so nennen möchte, eben aus dieser Religiosität entstehen, die so unerklärlich bleibt. Und aber gleichzeitig ist es trotzdem überhaupt kein religiöses Format. Also es ist weder ein bekehrendes noch ist es eines, das den Katholizismus irgendwie verteufelt oder verherrlicht oder sowas, sondern es ist einfach eine Insel, die sehr stark von religiösen Gefühlen ergriffen ist, die einen neuen Priester bekommt. Dieser neue Priester bewirkt offenbar etwas sehr Seltsames, hat auch eine komische Geschichte, die erklärt wird. Man darf nicht so viel erzählen.
Man darf über nicht diese viel Serie, erzählen, ja.
Weil jede Minute enthält irgendwelche neuen Wendungen der Geschichte, die alles Vorherige theoretisch auf den Kopf stellen könnten. Deswegen kann ich echt nur empfehlen, schaut sie euch an, weil das ist eine Serie, wer so eine leichte Affinität hat zu gruseligen Formaten, aber eben auch, wie du schon sagst, Drama-Serien mag, da wird die richtig geil bedient.
Ich habe mal drüber nachgedacht, welche Horror- oder Gruselfilme oder Serien bei mir eigentlich, also mich tief geprägt haben und so. Da fiel mir ein, Picknick am Valentinstag von Peter Weir, dieser Klassiker mit den Mädchen, die in Australien verschwinden. Das ist ja auch, den habe ich als Jugendlicher gesehen, das ist so ein Film, wo auch lange Zeit überhaupt nicht klar ist, ich glaube sogar bis zum Ende, was passiert da eigentlich, weswegen sind diese Mädchen verschwunden, und so liebe ich, glaube ich, alle Serien oder alle Filme, wo der Grusel dadurch entsteht, dass du ganz, ganz lange im Prinzip gar nicht weißt, was ist da Sache. Ne? Also geflasht hat, war zum Beispiel The Witch, habe ich mir endlich mal angeguckt, von Robert Eggers, der auch The Lighthouse danach gemacht hat. Das ist auch so eine Art neuer Grusel, die viel mit so Folktales zu tun hat, wo man einfach in so einer Zeit abtaucht. Oder ich habe mich von Midnight Mass auch ein bisschen an Les Revenants erinnert gefühlt, ne, diese französische Serie, die so vor 8 oder 10 Jahren kam, wo sie auf einmal die Toten wieder da sind. Also es sind irgendwie so, ich finde, in diese Kategorie gehört auch Midnight Mass, also in die Kategorie von Stoffen, wo man dadurch sich gruselt oder dranbleibt, weil einfach man über Stunden darüber rätselt, was ist hier eigentlich so seltsam. Und das ist das Großartige an dieser Serie, die auch, Jan, du weißt es, glaube ich, noch besser als ich, die unglaublich gute Presse bekommen hat in Amerika und auch ein bisschen in Deutschland. Ne?
In Deutschland auch. Also ich meine, wenn so eine Zeitung wie die Süddeutsche sowas feiert, das hat schon eine Bedeutung. In den USA und in England ist sie von den ganz großen Zeitungen gefeiert worden. Es gibt Tweets von Stephen King und von so ein paar Promis wie Elijah Wood, die es auch feiern. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich für eine Serie, wenn jemand wie Stephen King ein Horror- oder Gruselformat
könnte ein bisschen helfen.
Hat er bestimmt kein Geld für bekommen.
Er braucht kein Geld mehr.
Nee, der braucht kein Geld mehr. Der wohnt aber, glaube ich, auch auf so einer Insel vor der Küste von der Ostküste Amerikas. Vielleicht hat er sich deswegen an zu Hause erinnert gefühlt. Aber wie gesagt, ja. Ich finde auch gar nicht, du hast es ja erwähnt, das ist die Gruselelemente daran oder diese Suspense oder Fantasy oder was auch immer Elemente, die sind hochspannend. Toller finde ich tatsächlich aber auch noch diese Drama-Elemente, dass da wirklich Geschichten, wie so oft in nicht-deutschen Serien, unglaublich präzise und liebevoll und hingebungsvoll auserzählt werden. Also ich bin wahnsinnig verknallt in Zach Guilford, also in diesen Riley Finn. Der richtig, das ist eine Figur, die möchte man sofort in den Arm nehmen und nach Hause nehmen.
Ich kannte, also die Darsteller haben mir alle überhaupt nichts gesagt, muss ich sagen. Also dieser Hamish Linklater, der diesen Priester spielt, großartiger Schauspieler. Ich habe geschaut, also die bekannteste Serie von ihm ist The New Adventures of Old Christine. Das war eine Fernsehserie, wo er in 89 Folgen mitgespielt hat. Und kanntest du die schwangere Lehrerin?
Kate Siegel. Ich kenne die, weil die auch alle in den anderen beiden Filmen
sind. Ja, weißt du, wer das ist? Das ist die Frau von Mike Flanagan.
Ist die Frau von Mike Flanagan?
Ist die Frau von
Nepotismus.
Ja, genau.
Okay. Und, nee, aber die macht das ja auch gut. So. Ja, ich finde, die ist ein bisschen... Mir ist sie ein bisschen zu schön, also auch ein bisschen zu stylisch, zumindest so
Schulter aufwärts. Sie ist Lehrerin, ne?
Also, ja. Aber vielleicht ist es in den USA vielleicht auch ein bisschen was anderes, dass da kannst du auch auf so einer kleinen abgelegenen Insel mit 14 Schülerinnen in deiner Schule und Teenager spielen übrigens, ist auch noch ein bisschen Coming of Age dabei, muss man erwähnen.
Ja.
Aber vielleicht passt die in den USA besser in so eine Gegend. Bei uns käme sie, glaube ich, ein bisschen viel besetzt vor, aber egal.
Ich fand noch ganz interessant, dass das eine sehr persönliche Serie für Mike Flanagan ist, weil erstens hat der auch einen Teil seiner Jugend, weil sein Vater wohl bei der Küstenwache gearbeitet hat, auf so einer kleinen Insel verbracht. Er hat, glaube ich, auch einen ziemlich religiösen Background und er war bis vor 3 Jahren Alkoholiker. Und seine Hauptfigur, dieser, wie heißt er, Riley, der ist eben auch trockener Alkoholiker. Wie gesagt, der hat ja im Suff eine Frau überfahren, also praktisch sein großes Schulddrama, was in der Serie eine Rolle spielt. Und die Serie erwischt ihn praktisch an so einem Punkt, wo er auf diese Insel zurückkehrt, aber dann auch immer einmal die Woche mit der Fähre zurück aufs Festland fährt, um bei so einem Treffen der anonymen Alkoholiker teilzunehmen. Also das ist... Auch, also Finnegan hat auch vor ein paar Jahren, also ist er trocken. Und insofern gibt es in der Serie so unglaublich viele Bezüge zu ihm selbst. Er hat die auch schon seit vielen Jahren vorbereitet. In anderen Filmen von ihm hat er schon so Spuren hinterlassen.
Naja. Ne? Also wenn es eine Plattenkritik wäre, dann würde die Agentur dazu schreiben, es ist seine bislang persönlichste Serie.
Seine persönlichste Platte, genau.
Seine persönlichste Platte.
Also, wolltest du noch was sagen zu
Midnight Mass? Nee, du hast Mass? Alles, du sagst ja immer alles,
also, was wichtig haben, ist. Also wir haben 7 Folgen, die relativ lange sind, so um die 60 Minuten, also sind auch alle ein bisschen unterschiedlich lang, seit 24.09. auf Netflix zu haben und eine ganz, ganz dicke Empfehlung von uns für diese tolle Gruselserie. Ja.
Und nochmal kurz zur Anmerkung und zur Kritik, ihr hört erst jetzt von uns davon, weil Netflix und die Agentur, die mit ihr zusammenarbeitet, die haben einfach keinen Bock auf Pressearbeit, das heißt, die sagen, die blasen immer alle Serien irgendwann raus, ich glaube, die informieren dann manchmal so die großen Medien, aber nicht die kleinen und sowas, die haben einfach echt die beschissenste Pressearbeit, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt.
Brauchen sie offensichtlich nicht so,
also man kann auch ein bisschen was über deren Einstellung zur Pressefreiheit und zur freien Berichterstattung sagen wir jetzt nicht, kommen zur nächsten Serie.
Genau, und passt aber deine Überleitung, weil es geht um ja die wahrscheinlich fetteste Serie in diesem Herbst, Foundation, das große Science-Fiction-Epos nach einem Romanzyklus und Geschichtenzyklus von Isaac Asimov. Also absoluter Science-Fiction-Klassiker, läuft auch schon seit 24.09. bei Apple.
Boah, wir sind so spät, ne?
Ja, wir sind so spät, aber es gibt auch trotzdem erst 3 Folgen, weil Apple veröffentlicht ja immer so 1, 2, maximal 3 Episoden zum Start. Und dann gibt es in der Regel immer freitags eine neue Episode. Also es gibt tatsächlich momentan erst 3 Episoden von Foundation. Und insgesamt ist es die erste Staffel, hat 10 Folgen und die Längen von den Folgen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube 70 Minuten ist die erste, die zweite war 65, die dritte nur 50. Ist also ein Werk, wo man unterschiedlich viel Zeit braucht. Ja, worum geht's? Foundation ist im Prinzip so einer der großen Science-Fiction-Literatur-Vorlagen, wo sich viele Leute dran bedient haben. Also selbst George Lucas ist stark beeinflusst davon, als er in den 70er Jahren Star Wars erfunden hat. Es geht nämlich um eine ferne Zukunft, in der die Menschheit hunderte Planeten in der Galaxie besiedelt hat. Und es gibt ein galaktisches Imperium, ja, Stichwort Imperium, was von einer den römischen Kaisern ähnelnden Familie beherrscht wird. Familie muss man aber in Anführungszeichen setzen, weil es gab mal vor 400 Jahren den ersten Herrscher Kleon den Ersten, der eben, weil er keine Nachkommen hatte oder niemanden gut genug fand, sein Imperium zu übernehmen, sich einfach klonen ließ. Und jetzt gibt es, und das finde ich einen der interessantesten Aspekte an der Serie, praktisch immer so eine Herrscherfamilie, die aus derselben Person in 3 Altersstufen besteht, und das ist irgendwie Brother Day, das ist der ich sag mal, so im erwachsenen Mannesalter befindliche Herrscher. Es gibt den Brother Dusk und den Brother Dawn, und der eine ist eben ein älterer Mann und der andere ist ein Kind. Und und in diese Herrscherfamilie hat das Problem, dass ihr Imperium so ein bisschen am Declinen ist sozusagen, also es zerfällt, und es gibt eben einen Wissenschaftler, Dr. Harry Seldon, gespielt von tollen Jared Harris, kennt man von Tschernobyl und The Crown, erste Staffel und so weiter. Der ist ein Mensch, der das aus seinen Berechnungen das Ende dieses Imperiums vorhersagt, und er sagt, also er ist praktisch wie so ein Ketzer, der auch verfolgt wird am Anfang von der Regierung. Und er sagt praktisch, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir fallen über tausende von Jahren in ein schwarzes Loch und alles Wissen, was die Menschheit gesammelt hat, zerfällt und wir müssen ganz neu wieder anfangen. Oder wir versuchen, eine sogenannte Foundation zu gründen, wo praktisch dieses Weltwissen gesammelt wird. Und nach einer gewissen Zeit entschließt sich praktisch der Herrscher, die Herrscherfamilie dazu, das zu gewähren und auf einem entfernten Planeten am Rande dieses Herrschaftsgebiet eine Forschungs- und Erinnerungsstation aufzumachen. Es ist ein sehr Asimov-mäßig halt ein sehr Gedanken und Ideen getragenes Werk. Ich habe es selbst nicht gelesen, aber viele, die Science-Fiction-Fans, kennen sich natürlich mit Foundation aus. Das ist auch steinalt, aus späte 40er, frühe 50er, sehr einflussreich. Und bis jetzt hieß es, hat es dieses tolle Siegel gehabt, unverfilmbar, weil es eben ein Stoff ist, der in den Jahrhunderten springt wie verrückt, der Figuren kreiert und sie wieder verlässt. Also es steckt sehr viel Gedankenarbeit in diesem Werk drin und deswegen hat man gesagt, das ist nichts für eine Serie, die halt irgendwie, wo man Charakteren folgen will oder so.
Vor allem ja auch viel Zeitsprünge, ja, so, die das Ganze unglaublich unübersichtlich machen.
Zeitsprünge heißt, man verliert Charaktere. Und Jan, übernehme mal. Ich habe jetzt schon so viel geredet über Foundation.
Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Inhalt nicht beschreiben musste, weil ich weiß gar nicht, ob ich das auf die Reihe bekommen hätte. Ich finde es sehr konfus. Ich bin auch überhaupt kein Science-Fiction-Fan. Also selbst Star Wars und sowas gucke ich, weil man es halt guckt. Aber es ist nichts, was mich wirklich richtig fesselt. Ich finde das immer ein bisschen so diese Mischung aus Realismus, der halt immer drin stecken soll. Also dass alles Technische irgendwie erklärbar bleibt, dass die menschlichen Emotionen nachvollziehbar sind und dieser völlig abgedrehten Zukunftsvision in irgendwelchen Welten, die es gar nicht gibt und so. Das ist nicht so richtig meins. Aber der Look and Feel, sagt man ja heutzutage, von dieser Serie, das ist schon richtig krass überwältigend. Also ich habe jetzt nicht so viel geguckt wie du. Ich habe so eine Folge ganz, die zweite habe ich so mehr oder weniger geguckt. Und du wirst da richtig, richtig reingeknallt in diese Serie, weil die so, also es ist eigentlich was man auf einer großen Leinwand sehen müsste und nicht auf einem kleinen Fernseher, also schon gar nicht auf dem Rechner bitte oder auf dem Smartphone. Das hat eine unglaublich, unglaublich hohe visuelle Dominanz. Es ist brillant produziert, es ist eine geile Kulissen- und Materialschlacht. Aber es ist, auch weil es diese geile Kulissen- und Materialschlacht ist, finde ich es auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil wir sind hier im Jahr 2021, haben Klimawandel, alles ist irgendwie hier im Zusammenbrechen. Und solche riesen Bombastserien, die muss unglaublich teuer sein. Und die muss Dutzende von riesen Hangars voll mit Material stopfen, bei denen nachher niemand weiß, wohin damit. Ich finde das unzeitgemäß. Und ich finde, man kann auch eine Nummer kleiner erzählen. Aber wer es eine Nummer größer mag, der wird hier schon richtig geil entertained.
Das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz neuer Aspekt. Dann dürften wir jetzt nur noch politisch korrekt irgendwelche ZDF-Neo-Serien.
Auf keinen Fall.
Ohne Budget.
Nee, nehmen wir die Mitte. Das hier ist wirklich, das ist nochmal so eine richtige Materialschlacht. Und da ist natürlich auch viel CFX und CGI und bla bla bla. Aber es wird auch echt richtig viel kostümiert und gebaut in dieser Serie. Das glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, dadurch, dass ich es recherchiert habe, sondern man sieht es dem an, dass da wirklich auch richtige Kulissenbauerinnen am Werk waren.
Also ich sag's mal so, ich habe mir tatsächlich mal im Vergleich, es gibt ja neben Foundation noch einen ganz, ganz großen anderen, ein ganz großes anderes Science-Fiction-Urgestein, was gerade neu verfilmt wurde, nämlich Dune von mir sehr geschätzten Denis Villeneuve. Und den habe ich mir tatsächlich, war mal wieder im Kino, ganz ganz normal mit Kate und Tochter. Und wir haben uns Dune angeguckt.
Mit Kate und Tochter.
Also privat, nicht beruflich. Ich muss ganz ehrlich sagen, Foundation sieht nicht schlechter aus als Dune, der große Blockbuster neben James Bond in diesem Kinoherbst. Und Foundation ist von David S. Goyer. Das ist ein Mensch, der ist ja sozusagen ein Genre-Veteran. Der hat schon die Dark Knight-Trilogie mit den Nolan-Brüdern entwickelt, also als Drehbuchautor, ist aber auch selber Comiczeichner, hat Blade, die Filmreihe hat er, glaube ich, geschrieben, Fernsehserie Da Vinci's Demons. Und dieser David S. Goyer ist praktisch der Showrunner von Foundation. Und was man wirklich sagen muss, du hast es schon erwähnt, die haben da praktisch einen Look erschaffen, der ist einzigartig. Und er hat wirklich einen ganz eigenen Stil entwickelt, wie diese Zukunft aussieht. Also es sind ja viele verschiedene Welten. Also es wird, die ersten Folgen spielen, glaube ich, auf 3 oder 4 oder 5 Planeten allein schon. Es gibt viele, Rassen, wenn man so will. Und ich finde, weil du vorhin gesagt hast, nicht mehr zeitgemäß, es ist ja trotzdem auch ein Stoff, der ein bisschen auch mit der Zeit spielt, weil also Asimov hat ja damals, war ja stark beeinflusst von einem historischen, von einem ganz frühen Historienbuch über den Untergang des römischen Imperiums, was glaube ich von einem Briten 1700 oder 1800 irgendwas geschrieben wurde, wo der Untergang des Römischen Reiches sozusagen analysiert wurde aus damaliger Sicht. Und das war wohl das einflussreichste Werk für Asimov, als er diese Foundation-Bücher in den späten 40ern und frühen 50ern geschrieben hat. Und das finde ich schon sehr faszinierend, dass diesen Aspekt eines zerfallenen Imperiums mit dieser Herrscherfamilie. Und wir haben ja da solche Sachen wie Terrorismus zum Beispiel, ne? Also es gibt Leute, die praktisch einen Anschlag verüben in der ersten Folge, der also unfassbar gut aussieht, muss man einfach sagen. Also Wahnsinn, was da explodiert. Selbst die Explosionsszenen, die mich sonst immer so unfassbar langweilen in Blockbustern, sind hier so ästhetisch schön und überwältigend inszeniert. Also
ja, auch so Multilayer-Visuals, also dass du wirklich, da passiert irgendwas in der Luft und du hast das Gefühl, das sind 4, 5 Dimensionen, die du da gleichzeitig siehst. Also
gleichzeitig
das ist filmtechnisch ist es extrem ausgefuchst.
Ja, also gleichzeitig ist, wenn im Hintergrund irgendwelche riesigen Gebäude zusammenfallen, im Vordergrund noch jemand, der das aus dem Fenster zuschaut und so. Also es ist eine Serie, die unfassbar gut aussieht. Und im Gegensatz zu Midnight Mass, das überall extrem gefeiert wird, wenn man mal im Netz nachguckt, ist Foundation, und das finde ich auch interessant, eine Serie, die extrem polarisiert. Also es gibt sehr, sehr gute Kritiken zu Foundation. Und zwar nicht nur, weil es teuer ist und gut aussieht, sondern auch inhaltlich, erzählerisch. Und es gibt aber auch solche Kritiken wie, was habe ich irgendwo gelesen beim Quotenmeter.de oder sowas, Science-Fiction-Bombast oder herzloser Science-Fiction-Bombast. Was sicherlich damit zu tun hat, weil es etwas schwierig ist, sich in die, also auch wieder im Gegensatz zu Midnight Mass, wo halt extrem character-driven erzählt wird, es ist halt hier schwierig, ist schwer, den Charakter zu folgen, weil die halt ständig, die tauchen mal auf, die tauchen wieder ab, dann sind sie mal folgenweise gar nicht dabei durch diese ganzen Zeitsprünge und so. Also es ist relativ schwer, so über Personen an der Handlung dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt, mit dem wahrscheinlich einige Leute bei Foundation Schwierigkeiten haben, oder?
Aber wahrscheinlich hatten damit die Leute in der ersten Staffel von Game of Thrones genauso Probleme und haben dann aber gemerkt, dass wenn man sich da über so eine Klippe rüberhangelt, dass es dann auch geht. Also, dass man sich auch so noch den Verlust und den ständigen Zuwachs neuer und alter Charaktere irgendwie verkraftet, wenn die Geschichte geil erzählt ist. Und die Geschichte ist auch geil erzählt, weil du jetzt gemeint hast, dass es ja durchaus zeitgenössische Dramaturgien beinhaltet und das ist ja auch so ein bisschen, ist ja so ein bisschen so eine Kim Jong-un Dynastie, die da aufgebaut ist, so Nordkorea bloß zeitgleich. Das ist ja auch ein bisschen die Dystopie, die uns gerade wieder zu drohen scheint, wenn man sich so die politische Entwicklung in vielen Ländern anschaut, dass plötzlich Männer wieder über ihre Leistungsbereitschaft und Virilität Macht erlangen und sowas. Deswegen ist das natürlich auch ein bisschen was einem Sorge bereiten darf. Ich habe auch tatsächlich, meine Kritik zielt darauf ab, dass mir das einfach zu groß ist. Es ist mir zu fett. Ich finde, wir sind in einer Zeit, in der wir uns als Spezies wieder ein bisschen auf die Basics konzentrieren müssten. Und mich persönlich, ich weiß, dass es, wir können nicht alle anfangen, jetzt wieder in Höhlen zu leben oder sowas. Mir persönlich ist es too much. So.
Es ist ein gutes Stichwort, weil ich habe tatsächlich mal geguckt, wie teuer war die Serie. Und das ist so ein bisschen schwer, da belastbares Material zu finden. Aber der Goya, also der Showrunner, hat dem Hollywood Reporter ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass 2 Folgen von Foundation ungefähr einem teuren Blockbuster entsprechen, also sprich, da ja Blockbuster in der Regel relativ lang sind, also mindestens so lang wie 2 Folgen Foundation, kann man hier in dem Bereich, also in dem Blockbuster-Bereich wohl das Budget ansetzen.
Und ja gut, aber das wäre, ich meine, ein teurer Blockbuster mittlerweile kostet 100 Millionen Euro.
Genau, aber ich habe mal geguckt, die teuersten Serien der Welt, also eine Folge The Crown kostet ungefähr 13 Millionen Dollar, bei Game of Thrones, was jetzt natürlich schon ein bisschen her ist, und aber Game of Thrones und Mandalorian Also die Serie zu Star Wars sind ja so ein bisschen praktisch die Konkurrenten von Foundation, weil Apple will in dieser Liga mitspielen mit dieser Serie. Game of Thrones hatten wir mal mit 6 Millionen pro Folge angefangen, war dann später bei 10 und in der letzten Staffel sogar bei 15 Millionen. Aber mittlerweile, und das würde jetzt deine These deine Kritik in Richtung Gigantomie, was Serienbudgets betrifft, stützen. Also Mandalorian, die Star Wars Serie, kostet wohl eine Folge 30 Millionen Dollar und die Herr der Ringe Serie von Amazon, von Jackson, die ungefähr in einem Jahr startet, da soll, und das wird dann wahrscheinlich der absolute Topper sein, da soll eine Folge 58 Millionen Dollar kosten.
Ja, sollen sie bezahlen, sollen sich die Leute das angucken, guck das mal alleine, ich guck dann was anderes.
Gut, ja, ich weiß gar nicht, was wir noch zu Foundation sagen sollen. Also vielleicht noch das, in meiner Wahrnehmung ist die Serie noch besser geworden, weil ich die ersten beiden Folgen in der Presse-Preview in Englisch ohne Untertitel gesehen habe. Und danach habe ich nochmal eine Version mit Untertiteln gesehen. Und das gute alte Game of Thrones-Prinzip, dass man praktisch sich über die Dialoge und über diese feine, fast Shakespeare-eske Sprache in die Serie verliebt, funktioniert auch durchaus bei manchen Dialogen von Foundation. Die sind schon sehr fein gedrechselt. Okay, cool. Da wird über die Menschheit nachgedacht. Also gerade auch diese Klonherrscherfamilie Cleon oder auch die praktisch über ihre eigene Vergänglichkeit miteinander diskutiert, mit den verschiedenen Generationen. Also ein toller Kunstgriff, finde ich. Oder auch natürlich diese Weissagungen dieses Dr. Harry Seldom, des Mathematikers. Da gibt es schon teilweise schöne Zuhörstücke. Also es ist keine hohle Serie, nee. Es ist keine Action-Serie.
Nee, glaube ich sofort. Ich finde immer diese Namen so witzig, die immer so leicht englisch sind. Also das Weltall bleibt britisch,
ja.
So auch in fernster Zukunft. Und dann aber auch so leicht angespaced wirken. Das ist immer, finde ich, immer sehr, sehr ulkig.
Genau.
Aber ja. Davon ganz jetzt geht's zu ganz anderen Namen, ganz realen Zusammenhängen, aber auch ein bisschen so anfiktionalisiert, nämlich The Billion Dollar Code auf Netflix.
Eine deutsche Miniserie auf Netflix.
Deutsche Miniserie, die man, das muss man dann vorweg sagen, die ich sehr gelungen finde, weil das ist bei deutschen Miniserien auf Netflix oder wo auch immer nicht immer der Fall. Serie ist von Robert Thalheim, der vor vielen Jahren mit seinem Unterschichtendrama Netto bekannt geworden ist.
Einer meiner kleinen Lieblingsfilme, also glaube ich, war Netto? Ein Fernsehspiel, ne? Glaube ich, ZDF, das kleine Fernsehspiel finanziert, ja.
Toller Film. Hat sich zu einem der echt dicken Boote in der Branche entwickelt, hat hier Regie und Buch geführt. Und es geht darin um den Medienkünstler, also einen Medienkunststudenten namens Carsten Schlüter, gespielt von in Altmark Waschke und in Jung von Leonard Scheicher, der zusammen mit dem Hacker Juri Müller gespielt in Alt von Michel Mastitschewitsch und den Jung von Marius Arendt,
kannte ich auch nicht.
Die
kannte auch keine Hacker. Heißen die nicht Hacker? Oder sagt man jetzt Hacker?
Ich sag Hacker. Eigentlich heißen die.
Ah, super.
Eigentlich heißen sie auch Cracker. Das hat mir mal Dennis Moschito erzählt. Also die meisten, die als Hacker bezeichnet werden, sind eigentlich Cracker. Gut. Aber da kenne ich mich nicht mit aus. Egal. Diese beiden treffen sich im Berlin der Nachwendejahre, so um das Jahr 1993 herum, als alles noch sehr anarchistisch ist, also gerade im Osten der Stadt, als noch vieles geht, viele wilde Raves, viele wilde Ideen, noch relativ wenig Struktur und Ordnungsmacht. Und sehr unterschiedliche Typen, die sich aber durch Zufall auf dem Rave treffen. Verstehe ich nicht ganz, was der Juri Müller da macht, weil er eigentlich so ein Chaos Computer Club Grottenolm ist, der gar nicht rauskommt. Aber da treffen die sich halt.
Der andere ist Kunststudent.
Der ist Kunststudent, genau. Mhm. Und der hat damals auch schon so mit Virtual Reality und sowas experimentiert. Allerdings noch mit Rechnern, die heute weniger Rechenleistung haben als, ich glaube, eine Verpackung Nudeln. Und die treffen sich und entwickeln zusammen den Algorithmus für etwas, was die TerraVision nennen und verdammt an Google Earth erinnert und auch versuchen dieses Projekt mit Hilfe der damals noch sehr, sehr staubigen Telekom, also die frisch ausgegliederte Posttochter für Multimedia und Kommunikation, Die es allerdings, wenn ich das richtig verstehe, damals noch gar nicht gab. Das ist so ein kleiner, Kniff. Die ist erst 1995 gegründet worden. Aber
Ein Fehler.
Vielleicht habe ich es auch falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall beginnen sie dieses Projekt dann mit Hilfe der Telekom, die extrem bürokratisch und innovationsfeindlich ist, aber irgendwie wohl Innovationen fördern soll. Mit denen zusammen bringen sie dieses Projekt an den Start, nämlich die Erde von oben runterzoomen zu können und sich an jeden Punkt der Erde am Rechner zu befinden dadurch. Und schaffen das sogar, das einigermaßen marktreif zu kriegen, mit so ein paar Tricks, indem sie diese Postleute überlisten und denen nur ein halbfertiges Produkt als vollfertiges anbieten. Und dann kommen sie in Silicon Valley, treffen da so ein paar frühe Tech-Gurus und alle sind begeistert. Die beiden werden zu richtigen Stars und wollen das dann zur Marktreife bringen. Aber zack, dann fehlen plötzlich die Investoren. Es fehlen die Leute, die Vertrauen darin haben. Die beiden zerstreiten sich ein wenig. Und das scheitert, bis es dann eben ungefähr 11 Jahre später von Google als Google Earth auf den Markt gebracht wird. Und das ist der Punkt, in dem die Serie aber eigentlich auch einsetzt. Es sind 4 Teile.
Folgen, ungefähr 60 Minuten, startet bei Netflix am 7. Oktober.
Danke also jetzt für die direkt. Information, die ich immer so ein bisschen verdaddel. Und damit steigt er nämlich auch ein. Das ist der Anfang dieses Films, dass nämlich diese beiden Carsten Schlüter und Juri Müller in der Gegenwart, das ist ungefähr so zwischen 2014 und 2017, es wird nicht ganz klar gesagt, wann das ist, weil ja auch die Daten manchmal ein bisschen verrutschen in dieser Serie.
Also 2014, wir haben ja schon erwähnt, dass die Geschichte, die Serie beruht auf einer wahren Begebenheit, hört sich fast schon bescheuert an, also auf einem wahren Fall. Und dieses Verfahren, dass diese beiden Typen Google verklagt haben, dass sie ihre Technik damals gestohlen haben, das ist 2014 eröffnet worden.
Genau, aber ich glaube, es hat ein bisschen gedauert. Also es hat
ja, so bis ich weiß auch nicht, ich habe im Netz nicht gefunden, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob man sich da geeinigt hat.
Oder ich verrate das jetzt auch nicht. Okay. Ich finde,
muss man sich angucken.
Ihr könnt es euch, es ist frei im Netz verfügbar, man kann sich das Urteil googeln, es ist aber auch ein bisschen,
finde ich nicht
klug. So, ich könnte es jetzt sagen, mache ich aber nicht.
Nee, wir wollen uns die Serie angucken.
Weil auch das Finale, das um jetzt mal, ohne es zu spoilern, vorwegzunehmen, es ist fantastisch. Es hat einen unfassbar geilen Gimmick, der die Realität so ein bisschen ausreizt, aber dann am Ende doch wieder in die Wirklichkeit zurückdringt sozusagen. Tolles Ende. Aber was ich noch sagen wollte, es ist nebenbei noch ein Courtroom-Drama. Das heißt, es wird so ungefähr die Hälfte des Films ist Rückblenden in die Zeit der frühen 90er in Berlin und in Silicon Valley. Und der andere Teil ist halt, wie diese beiden versuchen, ihr Recht gegenüber Google durchzusetzen. Also zwei ehemalige Nerds. Der eine ist mittlerweile, glaube ich, Biobauer irgendwo sowas und macht gar nichts mehr mit Computern. Und wie sie versuchen, diesen Milliardenkonzern, also fast schon Billionenkonzern, der Google damals 2014 ja auch schon längst war, quasi mit nichts und zwei guten Anwälten, einer Anwältin, gespielt von Lavinia Wilson, halt auf ihr Recht zu verklagen, also auf Schadenersatz. Und das switcht immer so ein bisschen her, im relativ gleichmäßigen Wechsel. Also es ist ein Courtroom-Drama und eine Milieustudie sozusagen aus den Aufbruchsjahren des Internets. Und ich finde, das ist wirklich sehr gelungen. Das hat so seine Stanzen, diese Nerds aus vom Chaos Computer Club, die sind teilweise ein bisschen zu klischeehaft gezeichnet. Und dieses Feuer der frühen digitalen Jahre im Silicon Valley, das alles manchmal so ein bisschen drüber, ist halt auch einfach aus Deutschland gemacht.
Ja.
Aber insgesamt finde ich das sehr schlüssig und gerade in den Kammerspielmomenten dieses Courtroom-Dramas finde ich es richtig, richtig gut.
Also ich glaube, kann durchaus sein, dass wir hier an dem Punkt sind, wo wir mal im heutigen Podcast auseinanderliegen, weil ich muss doch mal ein bisschen Kritik einstreuen in diese deutsche Miniserie, ja. Also und da möchte ich auch erstmal sagen, dass ich überrascht bin, weil ich finde diese Geschichte wahnsinnig interessant und das ist ganz toll, dass die Macher das ausgegraben haben und zu einer Serie gemacht haben. Und die Macher, die schätze ich auch unheimlich, weil Idee und Drehbuch ist von Oliver Ziegenbalg, der hat diesen wunderbaren deutschen Film 25 Kilometer gemacht.
Und Frau Müller muss weg.
Also ein toller Erzähler. Und ich liebe den Regisseur Robert. Wir sind bei Netflix. Robert Thalheim, nicht nur wegen Netto, sondern auch wegen anderer Filme wie Am Ende kommen Touristen oder Eltern, einen der besten Filme, die jemals gemacht wurden über den Alltag von Familien mit Kindern. Also Robert Thalheim ist eigentlich jemand, der in der Film Erzählwelt es wie kaum ein anderer deutscher Regisseur schafft, so einen Realismus zu erzeugen, der sich so anfühlt, als wäre die Kamera irgendwie gar nicht dabei oder als würde es eigentlich wirklich passieren. Und ich finde, dass gerade in diesen Szenen der jungen Aktivisten, also dieser Computertypen, also dass da wirklich relativ viel klischeehaftes Zeugs dabei ist. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden jungen Darsteller relativ hölzern. Also ich finde das nicht so gelungen, wie die ihre Rollen spielen. Ich finde dieses, was du als Courtroom-Drama bezeichnest, also die Gegenwartsebene, auch etwas hölzern, da wird also immer schön im Präteritum gesprochen und es ist auch so ein bisschen erklärbärmäßig, dass wenn die dann immer, dann gingen sie dahin und sagten das, warum taten sie dies oder so, also ich finde, das ist nicht, die Dialoge sind gerade in diesem Courtroom, also in der Gegenwarts, auf der Gegenwartsebene nicht besonders gut geschrieben. Und wie gesagt, die ganze Zeit 93, 94, als die mit ihrer Erfindung loslegen, die finde ich eben auch, ja, das ist, hat für mich manchmal fast so was von Reenactment aus so einem Dokudrama. Also ich fand das leider relativ schwach, muss ich sagen.
Also im Ganzen jetzt, oder?
Ja, also die Inszenierung. Ich bin immer dran geblieben, weil ich die Geschichte so wahnsinnig interessant finde. Und was sie auch ganz gut machen, ist, dass sie immer zwischendurch mal so Dokumentarbilder zu so kleinen Flashback so Abrissen zusammenheften, ne? So nach dem Motto, im Jahr 1994 ist das und das passiert. Und dann sieht man so ein paar Bilder, die dann alle da irgendwie kurz durchlaufen. Die sind ziemlich gut, aber die Spielhandlung finde ich wirklich von der Inszenierung her, ich weiß nicht, ob das irgendwie das Niveau ist, was Netflix erwartet.
Vielleicht ist es das Niveau, das Netflix erwartet, weil deutsche Serien auf diesem in dieser Art, in dieser Machart, die sind ja wahnsinnig beliebt auf Netflix. Also das erzielen damit ja große Zugriffserfolge.
Welche Serie ist denn so ähnlich wie Bill
Dollar Code? Nein, nicht so ähnlich. Nein, deutsche Serien funktionieren sehr gut und vielleicht funktionieren deutsche Serien besonders dann gut, wenn sie halt sich nicht zu sehr im Realismus, sondern immer so auch so ein bisschen auf so Klischee-Ebenen aufhalten und das erfüllen, was die Leute ein bisschen erwarten von solchen fiktionalen Formaten. Das kann ich mir schon ganz
aber
gut vorstellen.
Aber der Look ist, finde ich, teilweise ein bisschen billig.
Also ich finde ihn nicht billig. Ich finde ihn halt, was ich ja meinte, er ist halt tatsächlich ein bisschen drüber manchmal in der Figurenzeitung. Und sie, wie deutsches Fernsehen halt immer, ergehen sich oftmals ein bisschen in dieser Kulissenschieberei und freuen sich darüber, dass da halt irgendwie im wiedervereinigten Berlin des Jahres 1993 immer noch so wahnsinnig viel Ost-Berlin durchschimmert und sowas. Aber ich finde trotzdem, dass diese Geschichte von diesen vier Leuten dabei sehr, sehr, sehr einfühlsam erzählt ist. Ich finde tatsächlich ich muss noch mal kurz gucken, wie er heißt, weil ich ihn vorher nicht kannte, Marius Arendt. Ich finde zum Beispiel, der spielt diesen jungen Hacker Juri Müller, der besteht aus zwei, also das sind zwei Figuren, die sie so ein bisschen verdichtet haben aus jeweils zwei realen Figuren aus einer Firma, die heißt Art and Com.
Kläger sozusagen.
Das ist der Kläger, die gibt es tatsächlich immer noch und es ist auch dieses TerraVision gab es oder TerraVision gab es so, das ist alles real.
Das war
real.
Das Produkt, ja, was ist das Google Earth sozusagen.
Genau. Ja. Und ich finde diesen Marius Arendt, der spielt seinen Hacker wirklich sehr, sehr, ich sag jetzt einfach weiter Hacker.
Ja, mach's bitte.
Den finde ich gut gespielt. Ich finde auch diesen Jungen von Leonard Scheicher, der ist gar nicht so unbekannt. Ich glaube, der hat zum Beispiel den Funker auf dem Boot, auf der Neuinszenierung von Das Boot gemacht, da hab ich noch auch in Erinnerung. Okay. So, der ist also, die sind schon alle auch gut im Geschäft von diesen beiden Älteren, also Waschke und Maticewicz, ganz zu schweigen. Ich finde, die machen das alle okay, das ist jetzt nicht das ist nicht High-End des Reenactments mit Schauspielkunst gepaart, sowas. Aber ich finde in diesem Courtroom-Drama, weil das auch so kontrastiert, in dieser ruhigen Situation, dass sie da in so einem dunklen Raum sitzen, der natürlich ein bisschen anthrazitfarben und designt sein muss, so.
Ja. Viele Filter drauf.
Der Kontrast zwischen diesen Gesprächssituationen 20 Jahre, 25 Jahre später und dieser Aufbruchsphase 25 Jahre vorher in diesem Nachwende-Berlin, das finde ich toll. Das hat mich einfach, das hat mich unterhalten. So. Und ich glaube, weil ich weiß, dass das alles einen realen Kern hat, habe ich dem sogar die Wahrhaftigkeit abgekauft, auch wenn das natürlich fiktional überhöht wurde. Aber ist auch mal gut, wenn du was anders siehst als ich.
Nee, also ich, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass diese Serie ganz toll wird, weil ich die Macher für großartig halte und weil ich die Geschichte für fantastisch und spannend halte. Und ich war, mir war es ein bisschen billig vom ganzen Look und auch ein bisschen klischeehaft von der Charakterzeichnung und von den Dialogen. Aber vielleicht seid ihr ja eher bei Jan, wenn ihr es schaut.
Weiß ich nicht. Ich finde auch, ich dulde auch keinen Widerspruch, deswegen finde ich, wir gehen einfach jetzt zur nächsten Serie über.
Genau.
Die auch irgendwie, die ja ganz, also natürlich nicht ähnlich ist, aber die einen ähnlichen Link in die Realität hat.
Ja, das ist die Ibiza-Affäre. 4 Folgen, ziemlich genau 45 Minuten. Die gibt es in der Live-Ausstrahlung am 21. und 28. Oktober um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic. Oder ab 21. Oktober alle 4 Folgen bereits auf Abruf, so wie wir wahrscheinlich die meisten von euch auch Fernsehen schauen über Sky. Und das ist eine Miniserie, die praktisch die Strache-Affäre, also der größte österreichische Nachkriegsskandal, Strache-Affäre, Ibiza-Affäre nacherzählt oder auch Ibiza-Gate. Die Affäre führte im Mai 2019 zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ. Und Auslöser der Affäre war die Veröffentlichung eines Videos, in dem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ, der wurde praktisch von einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte in ein Haus auf Ibiza eingeladen und hat sich da sozusagen um Kopf und Kragen geredet.
Ich frage mich gerade, ob das alles erklären muss, weil das halt...
Jeder kennt die Geschichte.
Schon allgemeingut so.
Es ist wirklich allgemein gut. Und er hat praktisch zugegeben in diesem, ich glaube, 8 Stunden Videomaterial, was sie veröffentlicht haben, dass er praktisch freie Medien verkaufen würde, dass er im größtmöglichen Stil illegale Parteienfinanzierung sozusagen erlauben würde, dass man sich praktisch einkaufen kann in Österreich und auch in die Regierungsgeschäfte als Oligarch. Und das war dann tatsächlich so heftig, dass ich glaube, am nächsten Tag der Kurz, der damals schon Kanzler war und immer noch die Regierungskoalition mit den Rechten aufgekündigt hat. So, diese ganze Geschichte ist, dieses Video ist ja praktisch erst 2 Jahre später von der Süddeutschen Zeitung und Spiegel nach langer Prüfung und Aufarbeitung veröffentlicht worden. Und dazu ist auch ein Sachbuch entstanden von 2 Journalisten von der Süddeutschen Zeitung. Und auf Basis dieses Sachbuchs ist auch erst das Drehbuch entstanden. Und die Serie erzählt diese Ibiza-Affäre aus Sicht der beiden Drahtzieher. Das sind 2 sehr unterschiedliche Menschen. Das sind auch tatsächlich in der Realität die Drahtzieher. Das ist ein Anwalt, ein wohlhabender Wiener Rechtsanwalt mit persischen Wurzeln, der ja durchaus so eine persönliche Motivation eben auch aus Sorge vor so einem Rechtsruck des Landes dahin getrieben hat, und einem schmierigen Privatdetektiv, gespielt von Nicolas Ovtcharek, die sich sozusagen zusammentun, um diese Falle zu stellen und das über Jahre vorzubereiten. Und diese ganze Geschichte wird praktisch über, was sind das dann, 3 Stunden, ich finde, im Stil von so einem klassischen Polit-Thriller, vielleicht The Insider oder sowas, Michael Mann, oder natürlich auch Die Unbestechlichen, also klassischer Polit-Thriller, wird es inszeniert. Und bevor ich jetzt noch mehr rede, frage ich erstmal Jan, wie fandest du die Ibiza-Affäre?
Ich habe es noch nicht ganz geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich werde es auf jeden Fall ganz gucken, weil ich finde diesen Fall natürlich Hammer.
Ja.
Das ist einfach, das ist eine der grandiosesten, auch erschreckendsten Geschichten der neueren so westlichen Politikgeschichte. Ich meine, diese ganzen Schweinereien in Russland, China, der Türkei oder mittlerweile auch Ungarn und Polen zu erwarten, das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass das in Österreich stattfand, das sich selber ja auch immer noch so in der Nachkriegsgeschichte als eine Säule der Demokratie betrachtet. Und tatsächlich ist das ja, ist das dieselbe Kiste wie damals in Hamburg, so mit Schill und Ole von Beuys, sowas. Und ist unglaublich fesselnd schon, wenn man das irgendwie so nüchtern in der Sachbuchvariante von Bastian Obermeier mit Y und Frederik Obermeier mit I durchliest, die nicht miteinander verwandt sind also. Und in dieser Geschichte ist es natürlich allein schon deshalb geil, weil es so, weil's mit Nikolaus Ovtcharek ist, weil der diesen schmierigen Privatdetektiv, die spielt er mit einem Nachdruck und mit einer Leidenschaft und mit einer Versessenheit darauf, ihn wirklich glaubhaft und authentisch zu machen und trotzdem auch immer gerne so ein bisschen drüber zu spielen. Also ich glaube, das kann der wie kaum ein anderer. Dass der Charaktere übersteuert, ohne dass sie es wirklich sind.
Die schmierigen, überzeichneten Rollen sind so ein bisschen seins. Ne? Er hat ja so eine sehr ähnliche Figur in Der Pass gespielt. Mhm. Auch eine tolle Sky-Serie, die auch bei ZDF lief, von der es jetzt, glaube ich, zum Jahreswechsel eine zweite Staffel gibt. Der Ovtcharek ist natürlich ja einer der großen Charakterdarsteller seiner Generation, kann man sagen. Und ja, sicherlich eine gute Besetzung für diesen schmierigen Privatdetektiv, der ja jetzt auch aktuell gerade seit September in Österreich vor Gericht steht. Und allerdings, das muss man natürlich sagen, nicht wegen der Ibiza-Affäre, sondern weil er gleichzeitig oder irgendwann auch noch mit Kokainbesitz, Kokainhandel und Verdacht auf Gründung einer kriminellen Vereinigung oder sowas, wie der Tatbestand genau heißt. Wir sind beide keine Juristen. Also da ist auch ein Verfahren jetzt gerade anhängig. Mhm. Und er war untergetaucht zwischendurch. Aber dieses, was ich mal ganz interessant fand, ich habe vor am Montag ein Interview mit Nikolaus Ovtcharek gemacht, also dieses Fallenstellen, dass diese beiden Männer über Jahre praktisch diese Legende aufgebaut haben, Kontakte geknüpft haben, diese Oligarchennichte sozusagen erfunden und vorgestellt und eingeführt haben in diese Kreise, dass diese ganze Falle, diese ganze Vorbereitung des Ibiza-Videos ist nicht strafbar. Mhm. Das ist ja auch gut.
Ein Glück. Also es ist, wir erleben aber auch über diese Geschichte hinaus auch noch so einen sehr interessanten Einblick in die schönen, reichen und korrupten der Wiener High Society, der Haute Volée, die mit ihrem Geld im Grunde genommen machen können, was sie wollen. Also der Ovtcharek als Julian H. heißt der, glaube ich, dann im Original.
Ne? Julian Hessenthaler ist der Originalname. Also die Namen sind doch alle eins zu eins geblieben.
Ja,
okay. Ne?
Ja, auch Strache. Das finde ich auch interessant, dass der Strache tatsächlich mit Klarnamen, weil da kommt natürlich überhaupt nicht gut weg, aber das ist anscheinend, sind sie da so auf einer belegbaren Faktenbasis, dass sie das können. Ich finde diesen Einblick in diese Upper Class sehr interessant, in die auch dieser Privatdetektiv eindringt mit Mitteln, die er sozusagen mit denen in Vorleistung geht, also in der Hoffnung, dass er später daraus Gewinn ziehen kann, eben von Medien wie der Süddeutschen. Ich finde allerdings den zweiten Teil, zumindest in dem, was ich bislang gesehen habe, unterbeleuchtet, dass man wirklich dringend herausstellen müsste, dass der Sebastian Kurz die Gefahr ist für die westliche Demokratie und nicht der Heinz-Christian Strache, weil der ist einfach eine hartrechte Kante, das ist ein völkischer Nationalist, der sagt klar, dass er Ausländer für minderwertig hält und im Grunde genommen eine Führerdiktatur möchte, mit so ein bisschen demokratischem Anstrich, aber der wirklich Gefährliche ist eben der Sebastian Kurz, der dasselbe will, aber das Ganze immer so angenehm, so alternativliberal verkleistert. Und ich finde, ein Format wie dieses von einem Regisseur wie Christopher Schier, sehr, sehr populär geworden mit diversen Tatorten, auch Münchner Tatorten, von dem hätte ich erwartet, dass er diese Figur noch ein bisschen stärker ausleuchtet und sagt, dass der halt nicht einfach nur der war nicht nur zufällig währenddessen Kanzler, sondern der hat den Heinz-Christian Strache zum Vizekanzler gemacht.
Was man ihm definitiv vorwerfen muss, ist natürlich, dass er was in Deutschland ja praktisch noch ein No-Go ist, hoffentlich auch so bleibt, dass man mit den Rechten sozusagen nicht zusammenarbeitet und schon gar keine Koalition
macht.
Das hat der Kurz natürlich
gemacht. Das wäre so, als wenn Laschet jetzt eben mit Björn Höcke zusammen.
Die AfD
ins Boot. Ja. So, und das hat er gemacht. Genau, und ich finde, das muss stärker problematisiert werden. Deswegen warte ich jetzt ganz dringend auf die Ibiza-Affäre zweiter Teil, in der beleuchtet wird, was für ein fürchterlicher Politiker der Sebastian Kurz ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie fandest du Andreas Lust als Christian Strache, Hans-Christian Strache?
Also
war eher unauffällig?
Eher unauffällig, auch ein bisschen auf Optik besetzt, so. Mhm. Also der sollte ihm ähnlich sein, auch im Habitus und sowas. Der spielt nicht die Hauptrolle da drin.
Nee,
also der ist eher so Erfüllungsgehilfe der Geschichte dieser beiden Aufdecker.
Ich hab einfach nur die Frage gestellt, weil Andreas Lust ist einer meiner österreichischen Lieblingsschauspieler.
Du hast mehrere österreichische Lieblingsschauspieler, krass.
Ja, also Andreas Lust hat mal in, ich glaube, vor 2 Jahren in 2 der besten Tatorte, die in diesem Jahr, ich gucke ja fast jeden Tatort, weil ich den bespreche, in 2 der besten des Jahres, in einer hatte den Mörder gespielt und einen den Hauptprotagonisten, das war Die ewige Welle, da hat er den alternden Surfer in München gespielt und in Für immer und dich hat er sozusagen einen Mann gespielt, der mit einer blutjungen Freundin so ein Roadmovie auf der Flucht ist oder unterwegs ist, also und seitdem, man kann Andreas Lust, aber ist einer, der viel spielt, ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz toller Schauspieler. Aber jetzt in dieser Rolle als Strache spielt er nicht die Hauptfigur.
Nö, aber es ist auch gut so. Ich finde es, ja. Ich fände es, er hätte es auch ein bisschen Wohlfall gefunden, den Strache in den Mittelpunkt zu stellen.
Genau.
Und auf den rumzuhacken, ja. Weil ich meine, es ist ein Nazi
ich
und
habe,
auf Nazis rumhacken ist so ein bisschen öde, so, weil die entlarven sich ja schon alleine.
Genau. Ich hatte den Ovčarek im Interview auch gefragt, warum man seiner Meinung nach die Geschichte nicht aus Sicht von Strache erzählt oder den Rechten, sondern aus Sicht dieser beiden obskuren Fallensteller. Und da meinte er auch, wenn man es andersrum gemacht hätte, wäre es, glaube ich, ein ziemlich langweiliger Film gewesen, weil eben auch, das ist das Schillernde und Interessante, an der Erzählweise und an dem Fall bis heute weiß man eigentlich nicht so ganz genau, warum die beiden, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Fallensteller, so unglaublich viel Geld, Mühe und Energie in dieses Projekt gesteckt haben, den Strache und die FPÖ zu überführen. Weil so ganz klar.
Nee, aber es wird ja so weder in der Realität noch in der Fiktion
genau.
klar.
Das ist ja das auch in der Realität ne? nicht. Und das also ist halt das Schillernde und Spannende
genau. an
der
Geschichte. Aber es wird auch manchmal wird's ja angedeutet, dass er große Geldprobleme hat, der Detektiv, dass der ausstehende Honorare hat, die nicht bezahlt werden, sowas. Das heißt, dass er jetzt irgendwie All-In geben muss. So habe ich das gedeutet.
Aber ich glaube, er hätte andere Möglichkeiten, also Stichwort Kokainhandel, gehabt, Geld zu verdienen. Also es ist wohl auch so gewesen, dass es irgendwie, das hat mir auch der Ovčarek erzählt, weiß da vielleicht ein bisschen mehr, dass es auch wohl zu so einer Art moralischen Mission geworden ist für diesen Julian Hessenthaler, der jetzt aktuell vor Gericht steht. Also auf jeden Fall eine schillernde Figur.
Ja, kann man sich kaum vorstellen, dass der nach einem moralischen Kompass handelt, weil der hat ja auch so Bock auf Reichtum und auf Luxus und sowas. Oder vielleicht entwickelt er ihn erst durch die Rolle, die er da einnimmt und sowas. Weiß ich nicht. Guckt euch das an. Ich kann es echt nur empfehlen, sich das anzugucken. Und ich gucke, also das mache ich oftmals nicht, dass wenn ich mir so nur den Teil, der nötig ist für eine Rezension oder für eine Kritik angeguckt habe, dann hinterher noch mehr anzuschauen, also zu Ende zu schauen. Weil mir dazu oftmals einfach die Zeit fehlt. Ich gucke genug Sachen. Aber hier werde ich das machen. Ich gucke
mir auf jeden Fall den Rest an. Geht mir auch so. Ja. Genau. Also ich finde auch einfach, dass die Serie sehr gut aussieht. Also da, um jetzt auch nochmal einen kleinen Link zu Billion Dollar Code zu schaffen. Ja. Ich finde, diese ganzen, gut, das sind natürlich normale Räume, Hinterzimmer. Das ist nicht historisch. Aber ich finde, da sehen Journalisten aus wie Journalisten und Privatdetektive wie Privatdetektive
Was
und
aber
Reiche
auch kurz
wie Reiche. Ich finde, es hat einen sehr realistischen Look und deswegen hat es mich auch an so gute alte Polit-Thriller erinnert, wo man praktisch auch das Gefühl hat, man würde da Mäuschen spielen und wäre dabei und nicht das Gefühl hat, dass einem hier irgendwie so eine Geschichte aufgetischt wird, die nachinszeniert wurde. Und genau das hatte ich halt ein bisschen bei Billion Dollar.
Ja, okay. Du willst noch mal nachtreten. Ich bleib lieber auf der Sachebene. witzigerweise werden ja die beiden Journalisten auch von sich selbst gespielt. Also Bastian Obermeier spielt Bastian Obermeier und Frederik Obermeier spielt Frederik Obermeier. Und die machen das noch nicht mal schlecht in dieser Serie. Also das finde ich, das ist echt ein ganz schöner Twist, den die beiden sich auch
trauen. Bist du dir da sicher? Ich hab, glaube ich, 2 Schauspielernamen gelesen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass ich kenne die beide und ich weiß genau, also ich kenne sie auch
persönlich.
Ich kenne sie auch persönlich.
Ach, tatsächlich.
Ja, weil ich habe mit beiden schon gesprochen. Mhm. Und also ich müsste mich jetzt schon sehr täuschen oder ich müsste sehr der Täuschung, zur Täuschung anfällig sein, wenn mir da was durch die Lappen gegangen
ist. Also wer sich dafür interessiert, müsste das nochmal nachrecherchieren. Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass die beiden, hatte in irgendeiner Beschreibung des Formats die beiden Obermeiers mit anderen Namen im Hintergrund, in Klammern, also sprich, die sie gespielt haben, aber vielleicht habe ich mich da auch.
Genau, was rausfinde, wir verlosen
auch nicht das
3 Wichtigste. Runden Kickboxen mit Sebastian Kurz.
Okay. Ja, und wir hatten heute in den ersten 4 Themen sehr, sehr wuchtige, historienschwere, budgetschwere Themen. Deswegen schließen wir heute mit etwas Leichtem. Und das ist auch deswegen leicht, weil es jeder ohne Abogebühr über die ARD-Mediathek angucken kann. Das ist eine schwedische Miniserie, die heißt Einfach Liebe. Wie gesagt, eine Miniserie, 6 Folgen, ungefähr 40 Minuten. Und tja, die Geschichte ist einfach, 3 Mitglieder einer Familie erleben das Wunder der Liebe. Der 70-jährige Witwer Sten, seine bindungsscheue Arzttochter Clara und deren sehr viel jüngerer Bruder Aaron. Und ja, es ist im Prinzip wie so ein Episoden, wie so ein Ensemblestück, wo man immer wieder praktisch den 3 abwechselnd dabei zuschaut, wie sie ihre Beziehungen gestalten, auf die Reihe kriegen. Der Witwer, die Frau ist relativ, also vor kurzem gestorben. Er macht dann den Luxusurlaub in einem Wellness-Ressort irgendwo am Mittelmeer, den er eigentlich noch mit seiner Frau machen wollte, und lernt da eben eine lebenslustige Frau kennen und weiß nicht, ob er sich diesen Gefühlen hingeben darf. Die Hauptfigur, wenn man es mal so will, diese Ärztin Clara, die so Ende 30 ist, Single, kinderlos, gespielt von Josefine Bornebusch. Das ist eine ganz bekannte schwedische Schauspielerin und Filmemacherin. Die hat auch die Serie bei der Serie Regie geführt. Sie spielt diese Ärztin, die sich über Online-Dating mit Typen trifft und irgendwie so einen besonders schönen, aber auch unheimlich netten Mann kennenlernt, der sich auch dann als Model herausstellt, wo sie sagt, das geht eigentlich gar nicht und sich dem eben auch nicht hingeben will, aber irgendwie auch nicht davon loskommt. Und es geht um deren kleinen Bruder, sehr viel jünger, so um die 20, Aaron, der mit einer, mit so einer hipstermäßigen DJ zusammen ist.
Man sagt nicht mehr DJ.
Nee, was sagt man da?
DJ.
DJ, weiblicher DJ. Aber eigentlich eine tiefe Bindung zu seiner platonischen Freundin hat. Und das ist eine Serie, die wirklich nur diese Beziehungskisten im Fokus hat. Und die, glaube ich, nicht ganz umsonst irgendwie so diese Namensähnlichkeit zum beliebten Weihnachtsklassiker Tatsächlich Liebe hat, weil es ist im Prinzip auch ein ähnliches Gefühl, was da transportiert wird, ein warmes, ein menschliches Gefühl, was aber wegen, wie ich finde, weil es so gut geschrieben und gespielt ist, eben nicht klischeehaft ist und keine Schmonzette ist, sondern etwas, was man sich wirklich sehr, sehr gerne anguckt. Wie ging's dir, Jan?
Ich hatte mir jetzt eigentlich eben vorgenommen, weil du meiner Sichtweise zu The Billion Dollar kurz runtergemacht hast, das jetzt auch zu sagen, nee, finde ich scheiße, ist aber nicht scheiße. Das ist echt
keine Retourkutsche.
Keine Retourkutsche, ja. Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz feinfühlige, sehr präzise gezeichnete Charakterstudie dreier sehr unterschiedlicher Figuren,
ja,
die eben zufällig miteinander verwandt sind und versuchen so individuell für sich, aber auch ein bisschen gemeinsam das Leben auf die Reihe zu kriegen. Und
gerade nach dem Tod der Mutter, ne?
Nach dem Tod der Mutter, die, ich weiß sogar, wahrscheinlich hatte sie Krebs oder sowas, ne? Ja. Die ist relativ relativ plötzlich verstorben, das aber vorher schon, war schon lange im Pflegefall.
Sie taucht aber in der Serie auch auf, weil der Witwer sozusagen immer so, ja, Visionen hat, so als wäre sie noch da und sich mit seiner toten Frau unterhält. Und die Kinder, die erwachsenen Kinder, vermissen die Mutter. Und
ja,
also sie ist ja auch als Schauspielerin präsent,
sozusagen. Ja, ja. Als Figur. Dies, also es ist wirklich richtig, richtig, richtig schön erzählt. Und das ist das, was skandinavische Serien, wenn sie ausnahmsweise mal keine drastischen Verbrechen aus irgendwelchen Folterkellern oder sowas bebildern, dass die Leute so erzählen, ohne dass es kitschig wird, also dass sie auch Gefühle erzählen und dass sie kitschig werden, dass sie Trauer und also alles was halt so passieren kann, wenn du versuchst, wenn du auf der Suche nach Geborgenheit und Liebe bist, schiefgehen kann und gut laufen kann,
ja,
ohne irgendwelche Stanzen oder sowas darzustellen. Dass wenn man sich durch die wie immer lausige Synchronisation durchkämpft, dann ist es tatsächlich richtig, richtig anrührend und trotzdem auch relevant, weil man sich in vielen natürlich auch wiedererkennt, in dieser Suche danach so Mr. oder Mrs. Perfect zu finden. Das ging uns ja allen irgendwann mal so. Manchen geht es immer noch so. Deswegen ist es, man findet sich ständig wieder und kann aber trotzdem so von außen drauf gucken, weil die das einfach sehr schön spielen auch.
Also ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie toll die Skandinavier einfach so ganz normale Leute als Charaktere erzählen können. Wir hatten ja hier im Podcast auch im Frühsommer die dänische Serie Wenn die Stille einkehrt, zu der ich auch noch mal, damals hatte ich erst 3-4 Folgen gesehen. Ich habe alle 10 Folgen dann gesehen, zu der ich auch nur noch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ist sie nicht mehr in der Arte Mediathek, kann man sich vielleicht anderweitig besorgen, zu der ich auch nur noch mal raten kann. Da ist es auch so, dass man praktisch dieses große Ensemble von den Menschen, die von so einem Terroranschlag betroffen sind, praktisch, dass man jeden einzelnen Charakter mit jeder Folge mehr, dass man mehr da dranhängt und die wissen möchte, wie geht's mit den Leuten weiter. Und das ist etwas, das können die Skandinavier. Das macht auch diese Serie mit einem etwas, also einfach Liebe, mit einem etwas übersichtlicheren Ensemble, aber sicherlich nicht weniger gut und natürlich aufgrund der Thematik, dass es um Liebe geht und nicht um Terror, ein bisschen leichter. Also es gibt so Momente in der Serie, wo sie auch so ein bisschen selbstironisch ist, also da sagt diese Clara zum Beispiel in der einen Szene, ich stehe hier und kehre mein Innerstes nach außen, so wie in einem Notting Hill-Film, also als sie ihrem Freund, diesem Modeltypen, so ihre Liebe gestehen will, die sie sich eigentlich nicht zugesteht, also es wird auch so Rom-Com-Momente werden auch so ein bisschen persifliert. Was ich auch noch toll finde an der Serie, die hat einen fantastischen Soundtrack. Also es gibt ganz viel so Songs, so Indie-Pop Songs, also sehr romantische Musik, aber ganz, also ich kannte, glaube ich, kein einziges Stück, aber ich hab fast alles mit Shazam irgendwie mir ergoogelt oder erschazamt, was das eigentlich für Stücke sind. Und also es hat einen sehr schönen romantischen Soundtrack auch, diese
Serie. Ja, wahrscheinlich ist, also der ist so gut, weil er mir gar nicht aufgefallen ist. Nee, anders, er ist mir nicht aufgefallen, weil er so gut ist.
Ja.
Nehme ich mal an.
Also arbeitet sehr viel über Songs,
der. Ja, okay. Ja. Ich fand auch, wurde jetzt hier jenseits der Stille hieß es, oder?
Wenn die Stille
einkehrt. Wenn die Stille einkehrt. Jenseits der Stille gibt es auch, ist was anderes. Das sind auch so ein bisschen die drei Pole des skandinavischen Geschichtenerzählens. Weil einerseits gibt es eben so Formate wie dieses, das wirklich ganz klar nur auf persönliche Figurenzeichnung abzielt. Dann gibt es das, was ich vorhin angesprochen hatte, dieses Skandinoir-Ding, was jetzt ja auch gerade hat.
Nordic Noir.
Nordic Noir, Skandinoir.
Ich kann
egal. So, du willst mir aber ständig widersprechen heute. Da gibt es jetzt auch gerade ein neues Format, das heißt Box 21 läuft, ich glaube jetzt, was haben wir heute, 7. läuft ab morgen bei ZDF Neo und ist so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu, nämlich da geht es um Mädchenhandel und um Zwangsprostitution erzählt über 6 Teile hinweg die Geschichte, wie in diesem Bullerbü Schweden tatsächlich unter der süßlichen Oberfläche immer noch ganz schön krasse Männermachtspiele gespielt werden. Das ist sozusagen dann der andere Pol, auch extrem erfolgreich, extrem ausdrucksstark, extrem vielfältig und oft abgefilmt. Und dazwischen dann eben dieses Ding mit diesem Terroranschlag, das beides so ein bisschen mischt. Da geht es einerseits um eine drastische politische
Situation. Genau, deswegen fand ich das auch so faszinierend. Nordic Noir ist auch gerade bei Netflix ein ziemlicher Hit. Also es gibt, glaube ich, eine dänische Serie. Ich hoffe, weil wir sie jetzt nicht explizit vorbereitet haben, dass ich den Namen richtig sage. Ich glaube, das heißt der Kastanienmann oder so.
Ja.
Ich glaube, ist gestern Abend, habe ich geschaut, die deutsche Netflix Top 10 auf Platz 5. Hat auch wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Also dieses wollte ich auch mal reinschauen. Muss ziemlich gut sein, aber soll auch klassisches Nordic Noir sein. Also das funktioniert auch immer noch. Ein Genre, was mich persönlich, wenn es in der nackten Form passiert, eigentlich so ein bisschen langweilt.
Ja. Ja, aber sie können halt diese Ebenen, können sowohl das Drastische als auch das Liebliche, genau, als auch so die Zwischentöne davon, können die einfach echt gut bespielen.
Also wenn ich jetzt mal an Die Brücke erinnere, also vielleicht eines der ersten weltweit erfolgreichen großen Nordic-Noir-Formate, klar, Kommissarin Lund war natürlich auch fantastisch, das hat mich auch neben der wahnsinnig spannenden Kriminalgeschichte um diesen Serienmörder, ganz stark über diese beiden Figuren, der Detektiv, also der dänische Kommissar und die schwedische Kommissarin gekriegt, ne? Also es ist schon einfach eine Stärke, die die Skandinaver einfach haben, dieses Personencharaktere.
Genau, die können Figuren erzählen. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Das, oder also vielleicht, ich gucke mir sowas tatsächlich nicht im Original in Untertiteln an, weil ich überhaupt gar keinen Link in skandinavische Sprachen habe.
Ich habe einmal versucht, um noch die letzte große dänische Serie zu erwähnen, Borgen, diese Polizei, die ja natürlich auch wahnsinnig super über Charakterzeichnung funktioniert hat. Da habe ich mal in der Presseversion, lange bevor die dann irgendwie anders vorlag, mal ein dänisches Original, eine Folge dänisches Original mit englischen Untertiteln gesehen. Und das war natürlich eine Serie, Polizserie, in der sehr viel geredet wird. Mhm. Es war so anstrengend, dass mir nach einer Stunde die Augen wehgetan hat. Man konnte gar nicht so viel lesen, weil man versteht beim Dänischen halt aufgrund dieser obskuren Aussprache auch wirklich kein Wort.
Obskur.
Aus unserer Sicht.
Ich glaube, viele finden unsere Aussprache obskur.
Ja, das kann
ich
auch sein.
Ich möchte noch auf eine Serie, an die mich jetzt einfach Liebe unglaublich erinnert hat, ansprechen, nämlich die heißt Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Serie, die mit einer sehr ähnlichen Geschichte spielt.
Ist eine Weihnachtsserie,
ist eine Weihnachtsserie, aber das liegt mehr daran, dass da geht es halt auch um eine, so wie hier, einfach Liebe, wo die weibliche Hauptdarstellerin. Da geht es um eine norwegische Hauptdarstellerin, die ungefähr das gleiche Alter hat, also Anfang 30 ist, glaube ich. Und die sehnsüchtig auf der Suche nach dem Richtigen ist und die treffen sich immer Weihnachten und dann, wenn sie dann ihr großes Weihnachtsessen haben, dann wird sie immer sozusagen vorgeführt und ihre Familie sagt, so, wo ist denn jetzt dein Mann? Wann heiratest du dann endlich? Und diese Drucksituation, in der sie sich befindet, die kulminiert dann immer in dieser Weihnachtsgeschichte, aber eigentlich ist es keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine Ganzjahresgeschichte.
Von der, ist es eine Serie oder ein Film?
Zwei Staffeln. Ich hoffe sehr, dass sie nochmal fortgesetzt wurde. Es wurde jetzt...
Das ist Netflix, oder?
Das ist, also es lief auf Netflix. Kann auch sein, dass es eine norwegische Fernsehproduktion ist, die da nur aufgekauft wurde. Aber die müsste da noch stehen. Und wenn wem halt jetzt dieses Einfach-Liebe gefällt, der sollte unbedingt nochmal Weihnachten zu Hause anschauen. Weil das ist wirklich eine sehr ähnliche Konstellation halt aus Norwegen. Und die ist zum Niederknien schön, diese Serie, ohne jetzt süßlich zu sein oder sowas. Also von daher, wer es nicht so tough mag, nicht so politisch mag, nicht so fantastisch mag, nicht so Science-Fiction mag, sondern einfach so ein bisschen down to earth und Liebe und alles, was uns ja auch täglich selber betrifft, der wird mit diesen beiden Serien wirklich richtig schön bedient.
Ja, und es gibt natürlich auch noch auf Netflix, wenn wir schon bei Schweden sind, Love and Anarchy. Hast du gesehen?
Schweden. Nee, ist mir nicht.
Nee, oh, das ist auch eine ganz tolle, da geht's um Liebe, aber auch um Anarchie. es ist auch eine sehr herzerwärmende Serie, die, glaube ich, so ein richtiger Superhit geworden ist. Also viele Leute, es ist so eine dieser Serien, die, wenn man sie jemandem empfiehlt, die Person einem noch lange dankbar ist dafür. Love and Anarchy, auch auf Netflix, auch eine schwedische Serie, auch toll gezeigt, auch toll gezeichnete Figuren und gleichzeitig unfassbar witzig. Und was man natürlich beim Thema Liebesserie noch erwähnen muss, es gibt auf Amazon die Serie Modern Love vom Wants-Regisseur John Carney. Das ist so eine Anthology-Serie, wo in jeder Folge teilweise mit sehr prominenten Darstellern, es gibt mittlerweile zwei Staffeln, auch Liebesgeschichten ganz unterschiedlicher Art erzählt werden. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Also das sind alles jetzt so ein bisschen so warmherzige Empfehlungen von uns für den nahenden Herbst und die nahende Vorweihnachtszeit, weil wir uns ja dann wahrscheinlich erst wieder, wie es unsere Art ist, in der ersten Novemberwoche unterhalten.
Wenn es kalt wird.
Genau, dann wahrscheinlich hoffe ich doch dann endlich über die Maradona-Serie, die für Ende Oktober angekündigt ist, von der wir Journalisten aber immer noch keinen Ansichtslink bekommen haben. Das ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Pressearbeit wird ja immer restriktiver. Bei Foundation war es zum Beispiel so, dass es keine wertende Kritik geben durfte bis zum Ausstrahlungstag. Also ich glaube am Morgen...
Ab 9 Uhr.
Ab 9 Uhr durfte man sagen, ich finde Foundation scheiße oder ich finde Foundation super. Und diese Embargos, die werden leider immer häufiger. Die wollen natürlich auch, dass in diesem unglaublichen Wust an Content, der mittlerweile an Serien und Filmen über diese Kanäle ausgespielt wird, die wollen natürlich auch so ein Just-in-Time Kritik haben, dass genau dann das Netz oder die Presse voll ist mit den Kritiken, wenn das dann eben auch stattfindet, damit man es nicht schon wieder vergessen hat, bis es dann vielleicht eine Woche später oder sowas startet. Ne? Eine Woche zuvor ist schon praktisch vergessen.
Ne? Ich halte mich ja nicht an sowas. Also ja. Wenn ich keinen Vertrag unterschreiben muss, mich auch nichts halten. Diese Embargos sind totaler Bullshit. Also ich weiß halt, meine ganzen Abnehmer und also die Zeitungen und Medien, für die ich arbeite, die müssen das natürlich machen aus irgendwelchen Gründen. Oder
das glauben, ist einfach so ein Spiel, wo man sich auf eine Regel geeinigt hat, ja. Und so ein Vertrauensding. Genau. Ne?
Die können ja
rein rechtlich nicht haltbar,
glaube ich. Rein rechtlich nicht haltbar. Die können dann sagen, wir geben ihnen jetzt gar nichts mehr und wir arbeiten nicht mehr mit ihnen zusammen, haben sie auch kein Interesse dran. Das ist alles, es ist ein Spiel.
Ja, es ist ein Spiel. Und unser Podcast ist auch ein Spiel, was wir sozusagen als Freizeitvergnügen machen. Es ist werbefrei, es ist sponsorenfrei, wobei wir gar nichts gegen Sponsoren hätten, Jan, oder? Also falls jemand
nette Sponsoren.
Uns nett ist und uns sponsern will, der kann das gerne tun, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Aber wir möchten zum Abschluss des heutigen Podcasts wirklich nochmal euch darum bitten, schreibt was in die Kommentare. Wir wollen gerne wissen, wie ihr unseren Podcast findet. Anregungen, Verbesserungen oder einfach nur Lob. Das soll, sagen Marketing-Experten vom Podcast, irgendwie auch dafür sorgen, dass wiederum mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden, was wir uns wünschen. Jan, dann würde ich sagen, wir schauen fröhlich weiter und schauen mal, was wir dann in der ersten Novemberwoche zu bieten haben.
Ist ja nicht mehr lange hin.
Ist nicht mehr lange hin. Also,
Leute, zieht euch warm an.
Macht's gut, habt einen guten Start in den Herbst und bis bald.
Tschüss. Bem que eu tentei te ligar, mas só dava que já postar.